Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer der hübschesten Alliterationen seit langer Zeit auf diesem Buchtitel: Gruppe und Graus. Es liest sich zwar besser, als man es spricht, aber beim Untertitel, da wird alles sonnenklar. Es geht um Rudelbildung im 21. Jahrhundert. Der Publizist, Autor und Radiokollege Martin Hecht hat die unterschiedlichsten Gruppierungen in unserer Gesellschaft unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist zum Schießen und ja, zum Grausen. Wir fragen Martin Hecht gleich. Er ist unser Gast. Gruppendynamischer kann die Lesartwoche nicht beginnen. Versprochen. Hallo allerseits. Martin Hecht ist ein vielseitiger Journalist, der hat beim Fernsehen gearbeitet, moderiert im Radio des Südwestrundfunks. Als Schriftsteller hat er etliche erfolgreiche Bücher geschrieben, in denen er immer wieder deutschen Sitten, Gewohnheiten, Gefühlszuständen nachgespürt hat. Und jetzt hat er sich der Soziologie dieses Phänomens zugewandt, wenn Menschen eine Gruppe bilden. Ein so vergnügliches wie erhellendes Buch ist dabei rausgekommen, das morgen erscheint. Und wir sind jetzt mit Martin Hecht verbunden. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hecht.
Einen schönen guten Morgen.
Glückwunsch schon mal zum Titel. Gruppe und Graus, Rudelbildung im 21. Jahrhundert, das ist ein Hinhörer wie ein Hingucker, exzellent. Die Rudelbildung, die kennt man ja aus dem Sport. Oh, beim Fußball feststehender Begriff, wenn enragierte Kicker sich zusammenballen. Sie, Herr Hecht, sind auf die Idee zu diesem Buch aber beim Zugfahren gekommen, im ICE. Erzählen Sie, was hat sich da zugetragen? Wem sind Sie begegnet im Großraumwagen?
Also genauer war das in Kassel-Wilhelmshöhe, das ist für mich der symbolträchtigste Bahnhof Deutschlands. Da habe ich vollendeten Gruppengraus erlebt an einem Sommertag, vielleicht vor ein, zwei Jahren. Da ist eine 20-köpfige, uniformierte und schon vormittags alkoholisierte männliche Freizeitgruppe zugestiegen. Das waren Angehörige von einem Kanu-Club im Motto-T-Shirt, was da drauf stand, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und die haben innerhalb von wenigen Minuten diesen Großraumwagen, naja, in einen Vorhof der Hölle verwandelt, wollte ich nicht sagen. Da wurde inmitten anderer Fahrgäste angestoßen, gegrölt, gesungen, da wurde gerülpst, da wurden auch noch andere Sachen gemacht, von denen ich jetzt nicht erzählen möchte. Und man kennt ja dann die Reaktion derer, die da sind und nicht weg können, den hilfesuchenden Blick zur Mitreisenden, Schulterzucken beim Personal. Ja, da müssen wir jetzt durch. Und ja, ich denke, jeder dürfte das kennen. Das hat mich dazu gebracht, über dieses Phänomen nachzudenken. Was treibt Menschen in Gruppen? Wie werden Gruppen, wenn sie unterwegs sind? Wie verändern sie die Menschen, die in diesen Gruppen sind? Warum gibt es überhaupt solche Gruppen? Was ist da los? Und so ging das Ganze dann los.
Ja, vor allem, wenn man sich ja wahrscheinlich vorstellt, da sozusagen wenn man sich einen dieser Kanufahrer jetzt mal rausgreifen würde, ja, und den alleine treffen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein ganz normaler Zeitgenosse, ne, Sportler oder wie, ganz vernünftig. Aber im Rudel entfaltet sich ja, was für eine Gruppendynamik, dass das also dann irgendwie so blöd und peinlich und für alle Außenstehenden entsetzlich wird.
Ja, also es gibt ja von Johann Nestroy so einen Satz, den man oft hört, der heißt, der Mensch ist gut, aber die Leute sind ein Gesindel. Das heißt, wenn also der Mensch sich unter seinesgleichen begibt, dann kommen eben, wie Sie sagen, diese gruppendynamischen Prozesse in Gang. Wer ist das Alpha-Tier? Wer hat wie viel Redezeit? Wer krölt am lautesten? Wer trinkt am meisten Bier? Und dieses Pausing und sich gegenseitig beeindrucken wollen und auch diese Indifferenz nach außen hin, Das ist eben Gruppe. Und ich denke, das Interessante daran ist, es gibt natürlich nicht nur solche Gruppen, diese Vatertagsausflügler oder Junggesellenabschiede, übrigens beiderlei Geschlechts, die man immer häufiger sieht. Und natürlich ist der Zug oder der ICE ein prima Studienort, weil da ist es geballt, da entkommen sie nicht richtig. Und deswegen habe ich da meine Gedanken schweifen lassen.
Ich meine, im Zug ist es ja eigentlich trotzdem ein eklatanter Verstoß. Ich meine, jeder hat es mal erlebt und man denkt sich immer, ja, was geht denn den Leuten vor? Warum fahren sie denn jetzt mit dem Zug und mieten nicht einen Bus, wo sie unter sich sind, sondern das Ausstrahlen nach außen, also diese toxische Fröhlichkeit nach außen, die dann jeden mit ins Verderben reißt, die gehört da irgendwie dazu. Aber kommen wir mal, Sie haben schon das Wort natürlich genannt, die Gruppendynamik. Es gibt ja aber auch so, und den Gruppenzwang natürlich, ne? Der da heißt, man und muss sich dann unterordnen. Aber es gibt natürlich auch die schöne Gruppenwärme, dass Menschen sich zusammenschließen sozusagen, eins sind mit einem Interesse und das auch noch fröhlich nach außen zeigen. Das geht ja auch manchmal im Guten, ne?
Ja, ich würde jetzt nicht bezweifeln, dass es auch durch und durch gute Gruppen gibt. Ich wohne hier in Mainz am Rhein und habe schon heute Morgen wieder beobachten können, wie junge Menschen mit blauen Müllsäcken den Müll vom Wochenende wegräumen.
Vorbildlich.
In der Initiative Clean Up. Also es gibt die gute Gruppe ohne Zweifel und sie beschert uns auch gute Gefühle. Das war immer schon so. Allein das ist nicht mein Thema. Mir geht es um den Graus in der Gruppe und die gute Gruppe zu beschreiben. Das wäre natürlich auch ein bisschen langweilig.
Sie machen das natürlich sehr lustig, vergnüglich mit vielen, vielen Beispielen, aber natürlich auch immer sozusagen mit so einem kleinen soziologischen Überbau, in dem Sie nämlich eine interessante Entwicklung miteinander in Bezug setzen. Einerseits leben wir ja in einer unglaublich individualisierten Gesellschaft. Ja? Also ein ganz starker Ich-Bezug, auch eine Vereinzelung oder so. Und jetzt, wie geht das eigentlich zusammen mit diesen doch so häufigen Gruppenbildungen?
Also es ist so, ich bin im Verlauf der Recherche, wie Sie sagen, zu diesem Thema tatsächlich darauf gekommen, dass es kein zeitloses Thema ist. Man kann natürlich sagen, dass Menschen zu allen Zeiten in Gruppen sich versammelten, aber es gibt zeittypische Entwicklungen, auf die ich gestoßen bin, die tatsächlich mit der Art und Weise zusammenhängen, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Also in meinem letzten Buch, das hieß Die Einsamkeit des modernen Menschen, da ging es um Vereinzelung des Individuums. Da habe ich also behauptet, und das ist meine These, immer mehr Individualismus führt zu immer mehr isolierten Einzelindividuen. Und ich glaube, dasselbe lässt sich auch von den Gruppen sagen. Viele Gruppen haben heute, die letzten Verbindungen zur Restgesellschaft gekappt, sind sehr selbstbezogen, sie sind extrem abgeschottet, abgekapselt. Man lebt sozusagen in seiner Gruppenblase. Und die Welt bleibt draußen.
Welchen Einfluss hat da eigentlich so die digitale Welt? Einerseits ja auch stärkste Individualisierung, zugleich aber bald sich ja eine Social Media Cloud, ich sage nur die WhatsApp-Gruppe, herrschen da dieselben Dynamiken?
Ja, das ist eine Parallele, die ich auch ziehe in meinem Buch. Das ist ja ganz ähnlich. Da umgeben sie sich in ihrer Filterblase, wenn sie so wollen, mit einer Gruppe. Und der Rest spielt keine Rolle. Das muss man allerdings dazu sagen, Gruppe hat immer etwas mit Abgeschlossenheit zu tun. Aber der Unterschied ist, es gab natürlich auch, wenn Sie in die vergangene Zeit blicken, Gruppen, die in die Gesellschaft hineingewirkt haben, die aus der Gesellschaft gekommen sind. Mir kommt es heute vor, wie wenn die Gesellschaft heute fast gar ein Gegner ist oder als feindlich empfunden wird. Also Sie erinnern sich an diese Silvesterkrawalle oder an Clans, die es gibt, wo die Gruppen ganz klar gegen die Gesellschaft stehen. Das ist, kann man in vielen Gruppen heute sehen. Es gibt eine Indifferenz gegenüber dem öffentlichen Raum oder im öffentlichen Raum gegenüber den anderen, die, wie ich finde, gewachsen ist. Und da hat sich was verschoben, da hat sich was verändert. Und das ist im Prinzip eine ähnliche Entwicklung wie die, wenn Sie die Entwicklung des modernen Individuums sehen.
Da kommen Sie auf jeden Fall in demokratisch-politisches Fahrwasser, Herr Hecht, am Ende des Buches. Sie haben ein herrliches Zitat gefunden als Motto von Friedrich Nietzsche. Der hat einmal geschrieben, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel. 19. Jahrhundert natürlich, Nietzsche ist nie ICE gefahren, aber da klatscht man natürlich sofort Applaus und denkt, stimmt instinktiv. Und ich meine auch gerade so im Rückblick auf die Corona-Zeit, ne, da gab es ja zig toxische Gruppen, die man auf jeder Demo toll beobachten konnte.
Ja, also das Buch endet mit der radikalisierten Gruppe. Da spiele ich so ein bisschen drauf an, dass das, was wir gerade in Deutschland erleben, die Radikalisierung des Einzelnen keine Geschichte ist, die sich individuell vollzieht, sondern die Radikalisierung ist natürlich eine Geschichte, die sich im Angesicht des anderen vollzieht. Man blickt sich an, man nickt sich zu, man lässt sich das nicht mehr bieten und man geht in der Gruppe, geht man dann auf die Demo, die Pegida-Leute oder ich weiß nicht wer, die Querdenker. Das sind Gruppenprozesse, die sich hochschaukeln und da kann man dann sehen, dass diese Gruppendynamiken auch gefährlich werden können.
Das ist definitiv bedrohlich für das Gemeinwesen, diese radikalen Truppen. Da bleibt Ihnen, Herr Hecht, am Ende aber auch nur so der alte Hölderlin, ne? Wo aber die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Was könnte das denn sein?
Ja, ich habe ja am Schluss von meinem Buch geschrieben, dass der Leser umsonst drauf wartet, dass ich jetzt hier das Rezept aus der Tasche ziehe.
Ja, das nicht, aber irgendwie so einen kleinen Ausblick. Ich meine, man denkt ja selber drüber nach oder so. Wie kann man denn solchen Dynamiken ein bisschen in die Speichen greifen? Oder geht es überhaupt?
Ja, das geht natürlich. Das geht schon. Und zwar, wenn man wieder, wie Sie am Anfang sagten, mal die guten Gruppen anguckt, was läuft da besser? Da läuft es, dass Gruppen, die auch ein befriedigendes Erlebnis den Leuten bescheren, eigentlich meistens entweder zusammengehalten werden von einem gemeinsamen Handlungsziel, das die Leute haben. Auch ein politisches Ziel, wenn sie sich überlegen, ein Freibadförderverein, der sich trifft, um ein Ziel zu realisieren, oder Klimaschutzbewegung, oder es gibt auch Gruppen, die einfach was auf den Weg bringen wollen. Da entsteht dann so eine Art Identität und ein Kit, der sehr stark ist. Und dann haben sie all die schönen Sachen, die im Vergnügen sind, das Feierabendbier und die Freude, das Fest danach haben sie mit dabei. Und sie haben eigentlich einen besseren Kit. Und ich sehe sehr wohl, dass es natürlich auch solche Gruppen bei uns gibt. Es gibt eine Gegenbewegung, aber diese andere Bewegung der Abschottung, die ist natürlich schon sehr virulent und um die habe ich mich eben gekümmert.
Sind Sie eigentlich in irgendeiner Gruppe, Herr Hecht, jetzt jenseits mal vom Verein der guten, vernünftigen Menschen?
Ich bin ein relativ isoliert lebender Mensch. Ich bin der Außenseiter, ich bin der Beobachter. Also für viele ist es ja ein großes Glück, sich in der Gruppe zu spüren. Ich gehöre da nicht so dazu. Für mich ist sie halt eher ein Graus und deswegen bin ich genau der Richtige, darüber zu schreiben.
Dankeschön, Herr Hecht, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Und größten Respekt von uns und alles Gute für dieses neue Buch von Martin Hecht. Gruppe und Graus, Rudelbildung im 21. Jahrhundert, jetzt im Verlag zu Klampen. Erschienen mit 158 Seiten für 20 Euro. Ab morgen ist es im Handel. Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns in der vergangenen Woche intensiv mit der künstlichen Intelligenz in der Literatur beschäftigt haben. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt im Deutschlandfunk haben wir gefragt, welche Auswirkungen diese spektakuläre neue Technik haben wird, jetzt schon hat. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Philosophen, Science-Fiction-Experten, Entwickler, Literaturkritiker und Verleger kamen zu Wort und haben aus ihrem Alltag berichtet. Und deutlich wurde dabei, dass die KI bereits jetzt nahezu alle Felder des gegenwärtigen Literaturbetriebs umzukrempeln beginnt. Jan Drees aus unserer DLF-Literaturredaktion zieht eine Bilanz unseres Schwerpunkts.
Spätestens seit dem Aufkommen von ChatGPT-3 im November des vergangenen Jahres ist künstliche Intelligenz ein bestimmendes Thema, selbstverständlich auch der Literaturbranche. Mancherorts wird bereits diskutiert, ob die KI die letzte Maschine sei, die genuin von Menschen geschaffen wurde. Da neuronale Netzwerke wie ChatGPT mit Sprache arbeiten, ist ihre Bauweise mit dem Literarischen verwandt. Doch KI kann noch mehr. Inzwischen wird diskutiert, in welcher Weise verschiedene Arbeitsschritte der Buchproduktion verändert oder sogar neu definiert werden. Und auch von der Abschaffung des Autors an sich wird mal wieder gesprochen. Der 2020 gegründete Trabanten Verlag hat bereits ausprobiert, Sachbücher mit Hilfe von KI schreiben zu lassen.
Die Ergebnisse sind wirklich erschreckend gut. Also oft besser als das, was wir zugeschickt bekommen.
Sagt Trabantenverleger Fabian Leonard im Lesartgespräch und führt aus, wie künstliche Intelligenz Produktionsprozesse umgestalten kann. Nach seiner Aussage ist der KI-basierte Buchsatz inzwischen besser als die händische Einrückarbeit eines professionell ausgebildeten Setzers. Bislang mühsam erledigte Tätigkeiten könnten schon bald turboschnell erledigt werden. Das Schreiben eines Buchs würde mit Hilfe der KI kostengünstiger, weil die Autorinnen und Autoren viel Zeit sparen würden. Die Selbstausbeutung würde zurückgehen. Vorstellbar ist, dass es schon bald wieder angestellte Hausautoren gibt, die im Auftrag eines Verlags sozusagen am Fließband Sachbücher produzieren. Aber nicht nur die.
Was passiert ist, dass Menschen KIs benutzen, um künstlerische Produkte herzustellen. Und das ist ein Unterschied. Das macht die KI nämlich zu einem Werkzeug und nicht zu einem Subjekt oder zu einem Agenten.
Sagt der Philosoph und Schriftsteller Hannes Bajor im DLF-Kulturfeature Text auf Tastendruck, literarisches Übersetzen im Zeitalter der KI. Bajor hat in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass der Autor längst tot sei, dass mithin Roland Barthes berühmter Essay aus dem Jahr 1967, der Tod des Autors, ziemlich gut die Wirklichkeit beschreibe. Bereits jetzt sind Maschinen an einem literarischen Text beteiligt. Übersetzungsprogramme wie DeepL oder Google Translate unterstützen literarische Übersetzungen. Noch machen diese Programme Fehler, sie erkennen sprachliche Feinheiten keinesfalls zuverlässig. Kontexte werden nicht immer richtig erfasst. Die eine oder andere Übersetzung ist eher ein Angebot ohne literarischen Wert. Gefragt, ob es literarisch beispielsweise aus dem Indonesischen übersetzen könnte, antwortet ChatGPT dieser Tage äußerst zurückhaltend.
Ja, als künstliche Intelligenz habe ich die Fähigkeit, Texte aus dem Indonesischen ins Deutsche und umgekehrt zu übersetzen. Allerdings ist meine Übersetzung aufgrund der Komplexität der Sprache und der kulturellen Unterschiede nicht immer perfekt und kann manchmal Fehler enthalten. Für eine genauere Übersetzung empfehle ich, einen professionellen menschlichen Übersetzer zu konsultieren.
Diese Demut des ChatGPT-Programms überrascht. Dass die Maschine zugibt, dem Menschen unterlegen zu sein, trifft so gar nicht die Erwartung, die wir, auch aufgrund zahlreicher Science-Fiction-Geschichten, an Maschinen haben.
Das andere altehrwürdige Science-Fiction-Motiv, in dem der Androide eine Rolle spielt, ließe sich als Pinocchio-Prinzip bezeichnen. Aus nicht ganz ersichtlichen Gründen sehnen sich Artefakte anthropomorphe Kreaturen danach, ihrem Schöpfer zu gleichen, ja, am Ende von ihm ununterscheidbar zu sein. Bekanntlich wünscht schon das Schnitzwerk des braven Holzverarbeiters Geppetto, ein echter Junge zu werden. Sein ferner Nachfahr ist jener Mr. Data, der an Bord der Enterprise Dienst tut, bewundernswert hölzern gespielt von Brent Spiner.
Eine Erkenntnis von Science-Fiction-Experte Hartmut Kasper im Büchermarkt der vergangenen Woche. So lässt sich immerhin der unbedingte Wille erklären, weshalb seit Monaten etwas Menschliches in KI hineininterpretiert wird. Dahinter steckt ein tiefer, aus uns selbst kommender Wunsch, aber eben keiner, der den Maschinen innewohnt. Anders gesagt, von ChatGPT bis zu Terminator ist ein langer Weg.
Ich glaube, künstliche Intelligenz kann bestimmte Dinge lösen, aber sie kann keine Probleme entdecken.
Sagt Kulturwissenschaftler Josef Vogel und denkt auch nach über mögliche Veränderungen der Literaturkritik. Als Werkzeug sei die KI durchaus brauchbar. Sie kann einen Roman mit dem für Menschen unüberschaubaren Konvolut der Weltliteratur abgleichen. Die Kritikerpersönlichkeit selbst wird so schnell aber doch nicht von ChatGPT ersetzt. Das hat auch mit unseren Bedürfnissen zu tun. Schon der ehemalige FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher hat in seinem 2009 erschienenen Sachbuch Payback angenommen, dass ein persönlich gedachter Gedanke Suchprogramme wie Google jederzeit überlegen sein wird. Echte Inspiration kennt ChatGPT bislang nicht, doch es kann sein, dass künstliche Intelligenz irgendwann in der Lage ist, über seine Schöpfer nachzudenken. Über uns, sagt Dominik Erhardt vom Philosophie-Magazin.
Das würde mich sehr interessieren, inwiefern vielleicht auch dann über die Schöpferinnen und Schöpfer der KI nachgedacht wird. Also vielleicht bekommen wir Geschichten über uns, die nicht von uns sind, was mit Sicherheit eine Neuerung wäre. Ja.
So kommt Dominik Erhardt zu einem Schluss, der fern an Michel Houellebecqs Elementarteilchen erinnert. Autorinnen und Autoren werden in seiner Vorstellung nicht von KI ersetzt, aber es kann sein, dass KI eine neue Form von Literatur kreiert. Und das ist ein, auch ästhetisch, hochinteressanter Ausblick.
Literatur und künstliche Intelligenz, die Bilanz unserer Schwerpunktreihe. Hier in der Lesart und auch im Büchermarkt im Deutschlandfunk. Und dort hören Sie Jan Drees heute Nachmittag noch einmal mit seinen Erkenntnissen im Gespräch ab 16.10 Uhr. Und gebündelt hören Sie alle Reportagen und Interviews natürlich auch hier.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nehmen wir einen dicken, über 500-seitigen Roman aus Frankreich in die Hand, der dort, seit er erschienen ist, stabil auf den Bestsellerlisten steht. Die Postkarte, so heißt er schlicht. Die Autorin Anne Berest ist auch als Regisseurin und Schauspielerin prominent. Jetzt hat sie also Riesenerfolg mit diesem Buch. Ein Thriller und Requiem zugleich, wie es eine französische Zeitung formuliert hat. Die deutsche Übersetzung, die hat unser Kritiker und Kollege Dirk Furich gelesen. Er ist im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Ganz Frankreich steht Kopf, war in einer Kritik zu lesen. Was steht denn auf dieser Postkarte?
Auf dieser Postkarte steht nichts weiter als vier Namen. Ephraim, Emma, Noémie und Jacques. Das sind aber vier Vornamen, die die Adressatin dieser Postkarte, eine Frau, an eine schreckliche Vergangenheit erinnern. Denn das sind die Namen von Verwandten, die während der Kriegszeit aus Frankreich deportiert wurden, weil sie Juden waren und später in Auschwitz ermordet wurden. Und diese Postkarte, von der man nicht genau weiß, warum die kam, von wem die kam, was das eigentlich bedeuten soll. Die löst große Unruhe in dieser ganzen Familie aus, weil die Vergangenheit wurde verdrängt. Also die wurde, obwohl sie Opfer waren, wurde nicht darüber geredet, was der Familie oder den Angehörigen während des Zweiten Weltkriegs passiert ist. Und dann die Mutter, die die Postkarte bekommen hat, und ihre Tochter beginnen eine Recherche, um zu erfahren, was war denn da eigentlich los? Wie war meine Familie, wie war unsere Familie betroffen?
Und wie gehen Mutter und Tochter dabei vor?
Die machen das recht detektivisch und das gibt dem ganzen Roman so eine kriminalistische Wollte, macht ihn auch sehr spannend. Also sie engagieren einen Detektiven, gehen zu einem Graphologen, um rauszufinden, wer könnte diese Postkarte geschrieben haben. Und dann machen sie sich auch auf Reisen. Also das Ganze beginnt in Paris. Dann gehen sie hin zu diesem Ort, wo die Familie früher ihre Ferien verbracht hat, ein kleiner Ort. Und sie machen sich auf die Suche. Sie entdecken ein Klavier, das plötzlich bei irgendjemandem steht in diesem Ort, und es stellt sich raus, dieses Klavier gehörte mal der eigenen Familie, also wurde geraubt. Es zeigt sich, dass sehr viele Franzosen oder ein Teil der französischen Bevölkerung mit den Nazis kollaboriert hat, sich bereichert hat an jüdischem Besitz. Alles Dinge, die wir auch in Deutschland kennen, die in Frankreich, zwar mittlerweile, über die wird mittlerweile gesprochen, über die Kollaboration, über die Verstrickung des Vichy-Regimes, aber das ist noch nicht oder erst seit kurzem etwas präsenter in der Öffentlichkeit. Und es macht so ein bisschen die Brisanz dieses Buches.
Das klingt direkt nach einem gewaltigen Geschichtspanorama auch. Wie bindet denn Anne Berest also diese Familiengeschichte jetzt auch in die Zeitgeschichte ein?
Ja, sie bindet es eben genauso ein, indem sie einerseits sehr persönlich erzählt und diese Recherchen öffentlich macht, die sie findet, wie ihre Familie gelitten hat, was es für Mechanismen gab, welche Menschen da eine Rolle gespielt haben. Und dann kommen so Dinge, die man aus dem Geschichtsunterricht in Frankreich jedenfalls kennt oder auch wenn man durch Paris läuft. Ein Detail zum Beispiel, es gibt dieses prächtige Hotel Lutetia im 6. Arrondissement von Paris, ein Luxushotel. Das wurde nach der Befreiung von Paris 1944 wurde das zum Lager, in dem die Deportierten, die zurückgekehrt sind, behandelt wurden. Das war auch so die Anlaufstelle, weil viele wussten ja gar nicht, wer ist zurück, was sind das für Leute, die konnten sich zum Teil gar nicht artikulieren. Diese Szenen malt Anne Berest sehr, sehr plastisch aus. Also sie schildert eben das, was Teil ihrer Familiengeschichte ist, aber auch Teil der Geschichte einer breiten Gruppe von Franzosen, eben der Verfolgten und ihrer Angehörigen. Und genau diese Mischung, einerseits emotional, aber trotzdem unsentimental auch geschrieben, vorgetragen, das macht so ein bisschen die Stärke dieses Buches aus.
Ich wollte gerade danach fragen, also der große Erfolg des Romans in Frankreich, der ist da. Anne Berest ist, wie gesagt, auch Regisseurin und Schauspielerin, aber nicht unbedingt als Schriftstellerin jetzt so prominent. Aber sie kann da literarisch also mithalten als Erzählerin in Stil und in der Form.
Ja, ihre Schwester Claire Berest ist eine bekannte Schriftstellerin, sie selbst eben eher Schauspielerin und auch berühmt geworden für eher, sagen wir mal, eine leichte Art von Literatur. Es gab einen Bestseller von ihr, ein Lifestyle-Buch mit dem Titel How to be a Parisian wherever you are, Liebe, Stil und Lässigkeit à la Française. Das Buch wurde auch bei uns häufig gelesen. Und einige Kritiker, einige ernsthafte Literaturkritiker in Frankreich haben ihr auch vorgeworfen, sie würde zu leicht, zu lässig schreiben, zu sehr eben auf dieser Lifestyle-Ebene, ne, und also oberflächlich auf den Effekt berechnet. Ich finde das nicht unbedingt. Das ist sehr eingängig zu lesen. Sie haben gesagt, das ist ein sehr dicker Roman, über 500 Seiten. Also dieser lockere Stil zieht einen auch hinein als Leser, sodass man da mitgerissen wird, auch in diese detektivische Recherche. Aber es ist trotzdem nicht oberflächlich. Es ist trotzdem sehr bewegend. Und durch diese ganzen geschichtlichen Details, die sie einpflicht, hat das Ganze auch etwas Volumen und Seriosität.
Über 75.000 jüdische Franzosen und Französinnen sind ermordet worden unter Mithilfe der von französischer Behörden. Und dieses Thema, Dirk, du hast es vorhin schon gesagt, ist noch nicht in dieser Form aufgearbeitet wie jetzt wie bei uns. Aber es wird trotzdem immer öfter drüber erzählt, mittlerweile in Frankreich. Wie wichtig wäre denn in dieser Hinsicht der Roman?
Also der Roman ist sehr wichtig, gerade auch so durch seine Komplexität und die Weite, in der Anne Berest davon erzählt. Aber es gibt in den vergangenen, sagen wir mal 10, 15, 20 Jahren, gibt es immer wieder, gerade die Enkelgeneration fängt an, über ihre Großeltern oder Urgroßeltern zu erzählen, auch literarisch, über die Zusammenarbeit der Franzosen mit den Nazis und eben das, was wir gesagt haben, auch dieses Bereichern sich am Elend der Juden. Und es ist kein einzigartiges Buch, was dieses Thema betrifft, aber es ist ein sehr wichtiges und eben auch sehr eingängiges, sehr breit für eine breite Öffentlichkeit geschriebenes Buch. Und von daher hat es schon eine große Bedeutung. Und es ist auch wirklich packend zu lesen.
Dankeschön, Dirk Fuhrich, über Die Postkarte, den Roman von Anne Berest, jetzt auf Deutsch übersetzt von Amelie Thoma und Michaela Meissner, erschienen im Berlin Verlag mit 544 Seiten für 28 Euro. Mehr dazu wie immer im Netz auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Lena Schnabel, ich lebe in Freiburg, arbeite hier am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und bin da in der Wärmepumpenforschung. Ich habe von Luise Penny das Dorf in den roten Wäldern gelesen. Der erste Fall für Gamache, ein kanadischer Krimi, und war sehr angetan von dieser winterlichen Welt und diesem Mikrokosmos, der sich da entfaltet hat, und diesem Kommissar, der noch so eine ganz alte, traditionelle Art und Weise hat, an Fälle ranzugehen. Das fängt damit an, dass eine alte Lehrerin aus dem Dorf durch einen Pfeil erschossen im Wald aufgefunden wird. Und dann halt die Frage ist, ist es irgendeiner von den alten Schülern oder jemand aus dem Dorf, der mit ihr irgendwie nicht viel anfangen konnte. Und es gibt aber auch so einen Kunststrang, die hat auch gemalt und war gerade dabei, sich auch mit ihren ersten Werken an die Öffentlichkeit zu trauen. Also ich fand es sehr spannend, so als eine entspannte Lektüre, wenn man jetzt sich nicht gerade um das große Weltgeschehen kümmern will und mal ein bisschen verkrümeln, fand ich die jetzt total super.
Aus Freiburg kam in der letzten Woche schon unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen, und wir wollen noch die Empfehlung von Lena Schnabel nachtragen, die das Dorf in den roten Wäldern toll fand. Den ersten Fall für Gamache, den Krimi zum Verkrümeln von Louise Penny, erschienen im Zürcher Kamper Verlag mit 400 Seiten für rund 18 Euro. Und nun lassen wir uns im Wortsinn noch in die Ohren kneifen mit einem besonderen Verlag, der sich genauso nennt, Ohrenkneifer. Ein kleines Haus, den drei Enthusiasten des Hörspiels in Lüneburg betreiben. Mit Liebe produzieren sie eigene Hörspiele, und jetzt dieses Jenseits der Hölle. Unser Autor Elmar Krämer hatte sich angehört und nimmt uns nun mit in den wilden Westen.
Schon die ersten Sekunden lassen keinen Zweifel aufkommen. Jenseits der Hölle ist ein waschechter Western.
Das war ein sehr schöner Gottesdienst heute.
Gerne, Maria. Und nun geht hin in Frieden.
Das mit dem Frieden wird nichts, denn das Hörspiel ist eine akustische Reise in die Wirren des Bürgerkriegs in Mexiko um 1910. Oppositionelle Gruppen stellen sich der diktatorischen Regierung entgegen. Blutige Kämpfe überziehen das Land.
Feuer!
Jim Davis und seine Männer sollen von Regierungssoldaten erschossen werden. Doch der Westernheld bewahrt die Ruhe.
Wie konnte einer wie du, Jim Davis, mit so einem Hosenscheißer Seite an Seite in den Bürgerkrieg ziehen? Hä?
Ich finde, der Junge hatte einen guten Einfluss verdient.
Sogar im Angesicht des Todes bringt dich nichts aus der Ruhe, was?
Ich sterbe ja auch für die richtige Seite.
Elendes Rebellenpack.
Natürlich stirbt Davis, die Hauptfigur des Hörspiels, nicht. Denn in letzter Sekunde taucht Emmett Crawford, ein reicher Mann, in einem Luxus-Sonderzug auf. Der will Davis freikaufen und beauftragen.
Sie werden den Eisenbahnzug begleiten und dafür sorgen, dass meine Frau bei El Paso unbehelligt amerikanisches Gebiet erreicht.
Vergessen Sie's.
Davis ist in einem Dilemma. Vor Ort erschossen werden oder seine Ideale verkaufen und sich und ein paar seiner Männer retten. Er wählt letztere Option. Was sich nun akustisch in geradezu epischer Breite abspielt, ist eine Art Roadtrip oder besser Railtrip. Es geht mit der Eisenbahn durch den wilden Westen. Weite Keyboard-Klangteppiche untermalen das Ganze. Man hat die Eisenbahn förmlich vor Augen, wie sie Wüstensand aufwirbelnd durch die Prärie prescht. Der Macher des Hörspiels, Mark Schülert, hatte eigentlich vor, einen akustischen Italo-Western zu produzieren.
Ich habe aber schnell gemerkt, das funktioniert im Hörspiel nicht. Aber um eben diese Assoziation beizubehalten, habe ich ein Jahr lang nur in Neo-Morricone-Musik gehört.
Auf jeden Fall vermag es das Hörspiel auch nicht eingefleischte Western-Fans zu fesseln, wozu die eigens komponierte Musik ihren Teil beiträgt.
Jim, ich trau dem Kerl nicht. Ich trau ihm auch nicht. Aber ich glaube, er traut uns noch weniger.
Angespannt die Protagonisten, abwechslungsreich die Charaktere und die Story wartet immer wieder mit Überraschungen auf.
Jetzt!
Der Zug wird angegriffen, Versorgungsstationen sabotiert, Schienenteile fehlen und müssen repariert werden.
Die Schienen sind fest genug, los! Nach hinten zum Wagen!
Es sind die Details, die auch dieses Ohrenkneifer-Hörspiel besonders werden lassen. Kleinigkeiten, die in der Produktion viel Zeit kosten, auch wenn sie nur Bruchteile von Sekunden zu hören sind.
Da gibt es diese Stelle, wo die Schiene reparieren müssen und dann unter Beschuss geraten. Und wenn sie weglaufen, hört man, wie jemand eine Schaufel fallen lässt. Mit solchen Sachen spicken wir unsere Produktion natürlich immer. Also Dinge, die eigentlich eher so Psychoakustik sind.
Jenseits der Hölle ist ein würdiger Western, aufwendig produziert. Indem markige Sprüche zwar nicht fehlen,
sagt einer, er sei dein Freund, dann traue ihm zweimal nicht.
Der aber dennoch mit Klischees bricht. So dürfen hier auch harte Kerle weinen und die Frau im Hörspiel entpuppt sich als wohl der härteste Kerl der Truppe.
Noch leben wir, Jim. Und wo Leben ist, da ist auch Hoffnung.
Fazit: absolut hörenswert.
Das Western-Hörspiel Jenseits der Hölle im Ohrenkneifer Verlag veröffentlicht mit knapp 2 Stunden Laufzeit als MP3 für 10 auf CD für 16 Euro.